Es ist vorbei. Es ist vorbei. Dieser Satz, den wir vielleicht alle schon mal an irgendeiner Situation gesagt haben, auf den wir uns vielleicht sogar auch sehnen, es ist vorbei. Dieser Satz klingt je nach der Situation, in der er gesagt wird, sehr unterschiedlich. Bedeutet jeweils etwas Unterschiedliches, vielleicht sogar ganz widersprüchlich. Es ist vorbei, dieser Satz kann sehr viel Erleichterung transportieren. Es ist vorbei, vielleicht die Erleichterung nach einer langen Krankheit oder einer langen Zeit der Entbehrung. Dann bedeutet er so viel wie, ich bin über den Berg, jetzt wird es besser, jetzt freue ich mich auf die Erholung, es ist vorbei. Es kann gesagt werden nach einer anstrengenden Prüfung vielleicht. Es ist vorbei. Der Stress ist rum. Jetzt kann man sich wieder neu orientieren, neue Horizonte ins Auge fassen. Überhaupt nach einer Zeit der starken Anspannung, es ist vorbei, heißt dann so viel wie es ist geschafft. Da sind wir jetzt mal durch. Und jetzt kommen andere Zeiten, es wird jetzt wieder besser. Das kann damit klingen. Es ist vorbei. Es kann ganz viel Erleichterung und Hoffnung darin mitschwingen. Meistens aber verbinden wir damit etwas ganz anderes. Diesen Satz, es ist vorbei, verbinden wir weit häufiger mit Resignation. Es ist vorbei, wenn wir das in einer Beziehung sagen, dann markieren wir damit unwiederbringlich den Zerbruch. Viel Zeit und viel Arbeit hineingesteckt, aber jetzt ist es vorbei. Da ist nichts mehr zu machen. Die Wege, wenn sie denn heilvoll weitergehen wollen, können sich nur noch getrennt entwickeln. Der Zerbruch. Oder ich erinnere mich an einen jungen Mann, es ist vorbei, sagt er mir, zwar nach vielen Jahren einer harten und anstrengenden Jobsuche. Keiner braucht mich. Keiner braucht mich. Immer nur ein Praktikum und tschüss. Ein Praktikum und tschüss. Keiner braucht mich. Es ist vorbei. Ich gebe auf. Ich werde nicht mehr weitermachen. Das Projekt ist gescheitert. Ich habe viel investiert. Ich habe viel Zeit dafür aufgewandt. Es ist vorbei. Ich bin am Ende. Es hat keinen Sinn mehr, noch mehr Kraft aufzubringen. Jetzt lasse ich die Dinge einfach laufen. Wie auch immer, in welchem Zusammenhang auch immer dieser Satz gesagt wird, es ist vorbei. Dieser Satz erzählt eine ganze Geschichte. Dieser Satz erzählt eine Geschichte von mutigen oder auch zaghaften Anfängen. Dieser Satz erzählt Geschichten von überwundenen Schwierigkeiten. Dieser Satz erzählt Geschichten von Hoffnung und Einsatz. Und dieser Satz erzählt Geschichten von Erfolg und Niederlagen. Unsere Es ist vorbei Geschichten sind immer irgendwie Lebensgeschichten. Sie erzählen im Kleinen das Ganze. Und auch unser Predigttext aus dem Jesaja-Buch, Jesaja Kapitel 5, den ich gleich lesen werde, auch unser Predigttext ist so eine Art Es-ist-vorbei-Geschichte. Es ist Jesajas Lied vom Weinberg und seinen Besitzer. Jesaja 5, die Verse 1 bis 7. Ich lese nach der Zürcher Übersetzung. Erlaubt, dass ich singe von meinem Freund, das Lied meines lieben Freundes von seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg, an steiler Höhe überaus fruchtbar. Und er grub ihn um und befreite ihn von Steinen, und er bepflanzte ihn mit edlen Reben, und in seiner Mitte baute er einen Turm, und auch eine Kelter schlug er darin aus. Und so hoffte er, dass er Trauben trage, doch er brachte stinkende Fäulnis hervor. Und nun, Bewohner von Jerusalem und Männer von Juda, richtet doch zwischen mir und meinem Weinberg. Was bliebe noch zu tun für meinen Weinberg, das ich nicht getan hätte? Wie konnte ich hoffen, er würde Trauben tragen? Stinkende Fäulnis hat er hervorgebracht. Und nun erlaubt mir, dass ich euch wissen lasse, was ich mit meinem Weinberg mache. Seine Hecke ausreißen, dann soll er kahl gefressen werden. Seinen Zaun einreißen, dann soll er zertreten werden. Und ich habe ihn zur Verwüstung freigegeben. Er wird nicht geschneitelt werden und nicht behackt. Dornen und Disteln werden aufsprießen in ihm. Und was die Wolken betrifft, so werde ich den Befehl geben, keinen Regen mehr auf ihn fallen zu lassen. Der Weinberg des Herrn, der Heerscharen, ist das Haus Israel und die Männer aus Juda sind, was er aus Leidenschaft gepflanzt hat. Und er hoffte auf Rechtsspruch, doch seht, Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, doch seht, Schlechtigkeit. Wow, was für ein tolles Lied. Wenn wir uns hineinversetzen wollen in die Situation, in der Jesaja dieses Lied singt, denn es handelt sich tatsächlich um ein Lied und in der hebräischen Sprache hat es auch eine Liedform und reimt sich auch. Wenn wir also einen vergleichbaren historischen Hintergrund suchen, dann könnten wir bei uns hier im europäischen Kontext an den Bänkelsang erinnern. Ist euch das ein Begriff, der Bänkelsang? Also Folgendes verbirgt sich dahinter. Wir befinden uns im Mittelalter, Spätmittelalter. Da gab es noch tatsächlich keine Handys und kein Internet und auch keine Zeitungen, denn auch die meisten Leute konnten gar nicht lesen. Da gab es also Sänger, die durch die Lande gereist sind. Und diese Sänger, die hatten, deswegen heißen sie Bänkelsänger, denn sie hatten so eine kleine Kiste oder so, eben so eine kleine Bank, Bänkel, eine kleine Bank, sowas wie das hier, mit. Und dann haben sie sich draufgestellt, so praktisch als improvisierte kleine Bühne, damit sie besser zu sehen waren. Bänkelsänger nannte man sie. Die haben natürlich nicht von der Bank gesungen, denn auch das war ein Privileg einiger weniger damals schon. Nein, sie haben Nachrichten verbreitet, Nachrichten. Und zwar sind sie aufgetreten bei großen Volksfesten oder auf Markttagen oder an Plätzen, auch wo immer viele Leute waren. Aber vorzugsweise bei besonderen Anlässen. Und da haben sie eben wichtige Neuigkeiten in Form von Liedern und Bildern. Das waren immer zu zweit. Einer hat gesungen. Und einer hatte dann immer so Bilder, die hat er dann so aufgeschlagen. Das war dann die Illustration dazu, so die PowerPoint von damals halt. Entweder wichtige Nachrichten, wer hat gerade was getan oder wo ist gerade ein schlimmer Mord passiert, Familientragödien haben sich schon immer gut verkauft. Oder sie haben einfach nur irgendwelche Geschichten erzählt zur Unterhaltung des Volkes, aber auch zur moralischen Belehrung. Denn es folgte immer die Moral von der Geschichte. Und dann kam irgend so eine platte Anwendung, so, wenn du keinen Ärger haben willst, dann machst du halt dies oder jenes. So ähnlich können wir uns den äußeren Anlass für Jesaja und sein Lied auch vorstellen. Und zwar erfahren wir aus dem Lied selbst, um welchen Anlass es sich gehandelt hat, nämlich ein Erntefest. Es handelt sich um ein Erntefest anlässlich der Weinlese. Also wenn die Weinlese abgeschlossen war, der Wein gekeltert war, dann wurde von dem Wein, so wie wir das hier von uns auch kennen, dann wird eine Weinprobe veranstaltet und zwar richtig schönes als großes Erntefest. Und bei so einem Erntefest anlässlich der Weinlese, auch da war es üblich, dass Sänger auftraten und Lieder vortrugen, die den Weinberg als Motiv hatten. Dabei war es nicht dem Zufall überlassen, wie dieses Motiv des Weinbergs verarbeitet wird, sondern es war immer klar, in welchem Zusammenhang das steht. Nämlich, es ging immer um den Vergleich mit einer Beziehung. Also diese Weinbergsgeschichten waren immer Beziehungskisten irgendwie. Also, und da war auch die Rollenfestlegung schon klar definiert, nämlich das Mädchen in dieser Beziehung, von der erzählt wird, ist der Weinberg, umgekehrt, also wenn vom Weinberg gesungen wird, ist das der weibliche Part in der Beziehung und der entsprechende Weingärtner, das ist der junge Mann. Also um die beiden geht es eigentlich in diesen Liedern. Die Zuhörer, die kannten diese Lieder natürlich schon. Und sie kannten Unmengen von solchen Liedern und Geschichten und deswegen brachten sie, ähnlich wie wenn wir einen Krimi ansehen im Fernsehen, ja, wir wissen ja eigentlich auch schon, was passiert, mal ganz ehrlich, so richtig Neues gibt es ja nicht. Ne? Wir wissen immer schon, was passiert, es ist trotzdem spannend, wie läuft es diesmal? Ist klar, der Mörder wird gefasst oder er entkommt, ja, oder wie auch immer. Wir wissen auf jeden Fall, was uns erwartet, aber es ist immer wieder spannend, wie kommt es heute dahin? Ja, so ging es den Leuten damals auch. Die kannten die Geschichten, die wussten ungefähr, was sie zu erwarten hat, nämlich am Ende ist der Mann, der Weingärtner, der betrogene Liebhaber. Es muss immer darauf hinauslaufen, er investiert ganz viel in diese Beziehung und am Ende ist er aber der betrogene Liebhaber. Es ist immer die gleiche Plot, immer die gleiche Zielgerade der Geschichte. Ein Mann investiert viel Zeit, viel Arbeit, viel Mühe in seinen Weinberg. Also, er wirbt um die junge Frau, um das Mädchen, er arbeitet an der Beziehung und er verbindet damit natürlich eine berechtigte Erwartung, nämlich eine gute Frucht, will sagen, ein gelingendes Miteinander. Und dann immer die herbe Enttäuschung. Er erntet nur kleine, harte, saure Beeren, die so scharf sind, dass sie die Zähne kaputt machen. Ich will sagen, die süße Schnecke entpuppt sich als Vamp. Und man kennt es ja irgendwie schon. Man weiß ja schon, worauf es hinausläuft und man erwartet es ja, aber will ja gar nichts anderes hören. Und doch ist die ungehemmte Schadenfreude bei den Zuhörern immer wieder unfassbar groß. Und dann natürlich, das ist dann der zweite Schritt, dann natürlich die gespannte Erwartung, was wird der Gärtner jetzt tun? Das Gleiche, auch wenn man es weiß, man freut sich trotzdem drauf. Es ist natürlich in keinem dieser Lieder jemals die Rede von einer zweiten Chance. Nein, versemmelt ist versemmelt, da geht gar nichts mehr. Der Gärtner überlässt den Garten sich selbst. Er bietet dem Garten, diesem Weinberg, keinen Schutz mehr. Er ermöglicht ihm keinen Wachstum mehr. All die lebensförderlichen Maßnahmen, um die er sich bisher so intensiv bemüht hat, sie fallen dahin. Was sich da als sozialer Hintergrund darstellt, ist eigentlich gar nicht so besonders lustig. Es bedeutet nämlich, dass eine junge Frau, die sich einer Beziehung, dem Werben eines Mannes verweigert, sich in dem Moment, wo er, der Mann, sich aus der Beziehung zurückzieht, sich gesellschaftlich unmöglich macht. Sie ist damit gekennzeichnet, es ist die, von der man die Geschichte kennt, die Frau, die sich verweigert, ist gesellschaftlich aus dem Rahmen gefallen. Und das, was hier erzählt wird, was dann so eine Schadenfreude bei den Zuschauern auslöst, ist so eine Art, so eine Form kollektiver Rache der Männer. Das zu dem sozialen Hintergrund. Der entscheidende Punkt in diesem ganzen Geschehen, also das Lied, das vorgetragen wird, das, was erzählt wird, die Freude der Zuhörer, der entscheidende Punkt dabei ist, der Gärtner darf das machen. Er darf das. Er hat von den sozialen Voraussetzungen her, hat er das moralische Recht, er darf so handeln. Er hat in der Moral der Zuhörer das Recht dazu. Und das ist genau der Punkt, auf den Jesaja zusteuert. Soweit also befindet sich Jesaja ganz im Duktus dieser Lieder und Erzählungen, dieser Geschichte. Noch hat er die Zuhörer ganz freundlich auf seiner Seite. Doch dann bricht Jesaja auch weiterhin. Auch wenn ich den neutestamentlichen Pendant dazu nehme, ich meine den Jesaja. Also, dann bricht er auf einmal den Stil. Er bricht den Stil mit einem seltsamen Bild, das er da hineinbringt. Nämlich er spricht davon, dass er, der Weinbergbesitzer, dem Regen Einhalt gebieten will. Er will dem Regen Einhalt gebieten. Und das hat gar nichts mit Vermessenheit zu tun, denn tatsächlich spätestens an diesem Punkt hört es auf, lustig zu sein. Da lacht keiner mehr. Denn die Leute, die damals den Jesaja gehört haben, die haben, wenn sie das hören, ich werde den Wolken gebieten, dass sie keinen Regen mehr fallen lassen, dann klingelt es bei ihnen. Da erinnern sie sich nämlich an Elia. Es ist die Erinnerung an Elia und die Geschichte von damals, als auch Elia den Wolken geboten hat. Und es gab 3 Jahre lang keinen Regen. Damals bei Ahab. In allen Religionen im Umfeld Israels und auch in Israel selbst galt der ausbleibende Regen als ein Zeichen des göttlichen Gerichtes. Denn wenn es nicht mehr regnet, dann hilft alles nichts. Dann kann man so viel Zeit und Kraft in den Acker investieren, wenn es nicht regnet, bleibt der Acker tot. Zeichen göttlichen Gerichtes. Jedem der Zuhörer des Jesaja wird in dem Moment völlig klar, so etwas kann nur Gott tun. So etwas kann nur Gott tun. Und wenn der Jesaja so ein Motiv hineinbringt, dann wird es ernst. Das hier, was der Jesaja von sich gibt, ist eindeutig prophetische Gerichtssprache. Und nachdem er das hat knallen lassen, redet Jesaja jetzt auch im Klartext. Gott hat wie dieser Weinbergbesitzer, sehr viel in sein Volk investiert. Sehr viel Zeit und Arbeit und Mühe hat er investiert in seine Menschen, doch die zu Recht erwartete Frucht blieb aus. Gott hat sich seinem Volk, seinen Menschen immer und immer wieder zu erkennen gegeben. Doch genau das, dass er sich seinen Menschen zu erkennen gegeben hat, wird nicht erkennbar. Und in Jerusalem für die Menschen damals und vor allem für so scharfsichtige Menschen wie den Propheten Jesaja ganz besonders schlimm. Im Tempel von Jerusalem werden zu seiner Zeit heidnische Götter verehrt. Es stehen im Tempel von Jerusalem die Schaubilder und die Anbetungsbilder der heidnischen Götter. Hätte Gott nicht vielmehr das Recht gehabt zu erwarten, dass sein Volk sich auf ihn konzentriert, aus dieser Beziehung heraus lebt und sein Miteinander gestaltet? Hätte Gott nicht das Recht zu erwarten, dass wir mit seiner Schöpfung vernünftig umgehen, sodass auch für die nächsten Generationen etwas übrig bleibt? Hätte Gott nicht das Recht von uns zu erwarten, dass wir uns an seine Gebote, an seine Wegweisungen halten und so einander Leben in Freiheit und Würde ermöglichen? Hätte Gott nicht das Recht zu erwarten, dass wir als erwachsene Söhne und Töchter Gottes Verantwortung für diese Welt übernehmen, statt uns selbst und anderen Menschen die Existenz zu bedrohen? Hätte Gott nicht das Recht dazu? Zweifelsfrei hätte Gott das Recht dazu. Er hat es. Aber wenn Gott das Recht dazu hat, das von uns einzufordern, dann hat Gott sicherlich auch das Recht, uns den Folgen unseres Handelns zu überlassen. Einfach nicht mehr einzugreifen. Keinen Zaun mehr zu bauen. Keinen Schutz mehr zu bieten. Keinen Regen mehr zu spenden. Sollte das jemals eintreten, dass Gott uns ungeschützt den Folgen unseres Tuns überlässt, dann ist das die Hölle. Mehr brauchen wir gar nicht. Wir brauchen keinen See aus Feuer. Wir brauchen einfach nur uns selbst und das, was wir zustande bringen. Denn die Hölle, das ist kein Ort außerhalb oder unterhalb dieser Erde. Die Hölle ist ein Zustand. Die Hölle ist nichts anderes als unsere Wirklichkeit, wie wir sie erschaffen, ohne Aussicht auf Gnade. Ohne die Hoffnung, dass sich Gott über uns erbarmt. Das ist die Hölle. Die Hölle, das sind wir Menschen, uns selbst rettungslos ausgeliefert. Oder es ganz einfach zu sagen, die Hölle, das ist, wenn es kommt, wie es kommen muss, und keiner widerspricht. Mehr brauchen wir nicht. Mehr brauchen wir nicht. Die Hölle, das ist der Zwang der Kausalitäten. Und wenn das eintritt, sollte das jemals eintreten, dann ist es wirklich vorbei. Dann ist es wirklich vorbei. Jetzt stellen wir uns aber einmal folgende Szene vor. Wir gehen wieder zurück zu Jesaja und seinen Zuhörern, die gerade völlig erschlagen sind, weil sie ja eigentlich ein Weinfest feiern wollten und eigentlich noch den Weißen probieren wollten. Und jetzt kommt er mit so einem Ding daher. Stellen wir uns jetzt aber mal folgende Szene vor. Und diese völlig verblüffte Menge, geht die Geschichte anders weiter. Stellen wir uns mal vor, der Jesaja ist so richtig in Fahrt. Und plötzlich wird das Lied des Jesaja unterbrochen. Stellen wir uns einmal das vor, was hier in diesem Text nicht steht, nämlich, dass da jemand dazwischen ruft. Dass da jemand laut und deutlich dem Jesaja ins Wort fährt. Da ist ein Zuschauer, der bislang völlig unbeteiligt die ganze Szene beobachtet hat. Und dieser unbeteiligte Zuschauer, der übernimmt auf einmal die Verhandlung. Und er tritt auf einmal für die Rechte des Weinbergs ein. Gegen alle Logik, aber er macht es einfach. Er stellt sich einfach auf die Seite des Weinbergs. Und er stellt sein Anliegen auch sehr deutlich dar. Und es ist unmissverständlich. Er sagt, nein, so kann es. Es kann nicht einfach vorbei sein. Es kann nicht einfach daran scheitern, dass dieser Weinberg seinen Anforderungen nicht gewachsen ist. Es kann nicht einfach vorbei sein. Es kann doch nicht alles umsonst gewesen sein. Die ganze Arbeit kann nicht umsonst gewesen sein. Es muss einen Ausweg geben. Es muss sie geben, die dritte Option, jenseits von Gleichgültigkeit oder Zerstörung. Ein solcher Zwischenrufer, der würde möglicherweise alles ändern. Wenn es den denn gäbe, dann könnte die Szene sich ganz anders entwickeln. Wie ist das bei dir? Kennst du das vielleicht? Wenn die Sinnfrage bei jeder Entscheidung zur Qual wird, wenn die Handlungszwänge die Kontrolle übernommen haben, dich kontrollieren, dein Denken kontrollieren, du nur noch aus Zwängen heraus denken kannst, fühlen, wollen und handeln, alles eingebunden ist in Zwangsläufigkeiten und du gar nicht mehr raus kannst, wie in einem Spinnennetz gefangen. Oder in der Sprache des Glaubens ausgedrückt, wenn die Sünde herrscht. Wenn das ist, dann brauchen wir Menschen einen Zwischenruf. Wenn die Dynamik der Sünde wie eine Wasserflut alles mitreißt, alles in seinen Bann zieht und wir uns dem nicht mehr entgegenstellen können, dann brauchen wir einen, der für uns das Wort ergreift. Dann brauchen wir einen, der unserer Situation widerspricht und der damit die Dynamik der Zwangsläufigkeiten zum Erliegen bringt. Wenn die Macht der Sünde uns ergreift, der Zwang der Kausalitäten uns kontrolliert, dann brauchen wir einen, der, sogar wenn es nötig sein sollte, auch seinen Kopf für uns hinhält. Und genau das ist geschehen. Genau das ist dann von Jesaja aus betrachtet etwa 600 Jahre später geschehen. Jesus aus Nazareth erzählt das Gleichnis vom Weingärtner noch einmal. In einer anderen Besetzung, zum Beispiel in Lukas 13 und auch noch öfters. Ich möchte einmal die Lukas-Variante vorlesen. Er, also Jesus, erzählte aber das folgende Gleichnis. Es hatte einer in seinem Weinberg einen Feigenbaum stehen und er kam und suchte Frucht an ihm und fand keine. Da sagte er zu dem Weinbauern, seit 3 Jahren komme ich nun und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine, hau ihn um. Wozu soll er auch noch den Boden aussaugen? Der aber antwortete ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich rings um ihn umgegraben und Mist ausgelegt habe. Vielleicht bringt er in Zukunft doch Frucht, wenn aber nicht, dann lass ihn umhauen. Wir haben vielleicht die Motive auch wiedererkannt. Sie kommen wieder, aber hier wird der Zwischenruf, den wir bei Jesaja vermisst haben, hier wird der Zwischenruf ausdrücklich erzählt. Hier macht das einer. Hier investiert sich einer in dein und in mein Leben. Hält sich nicht raus, sondern begibt sich mitten in den Konflikt hinein. Genau dafür verbirgt Jesus sich mit seinem Leben, mit seinem Sterben. Er verbirgt sich für die Verwirklichung dieser dritten Option, jenseits von Gleichgültigkeit und Zerstörung. Jesus macht das. Er wagt diesen Zwischenruf in unser Leben hinein. Er ruft mitten in unser Leben hinein, das kann doch noch nicht die ganze Geschichte gewesen sein. Das kann es doch noch nicht gewesen sein, dass unser Leben zerbricht an der Herrschaft der Sünde und an unserem ständigen Scheitern vor Gott. Denn es gibt sie, diese dritte Option, nämlich die Lebensgemeinschaft von Gott. Jesus lebt und stirbt für diese dritte Option, unsere Lebensgemeinschaft mit Gott. Denn tatsächlich ruft er nicht nur dazwischen, Jesus greift auch selber in das Geschehen ein. Ganz offensichtlich greift er in das Geschehen ein, damals im Leben der Menschen, denen er begegnete, und heute. Heute greift er ein in dein und in mein Leben. Wie ein Gärtner, von dem Jesus hier erzählt. Denn mit dem identifiziert er sich selber. Wie ein Gärtner. Vom Umgraben und vom Düngen erzählt Jesus hier. Er möchte noch einmal etwas hinein investieren in dein Leben. Nur damit Pflanzen gut wachsen können und Frucht bringen, muss der Gärtner tatsächlich sehr viel Arbeit leisten. Und es ist auch sehr viel Sachkenntnis notwendig. Wir wissen das. Jede Pflanze braucht andere Bedingungen, um gut wachsen zu können. Die gleiche Menge Wasser ist für die eine Pflanze lebensnotwendig, bei der anderen kann es schon zu viel sein und sie verschimmelt. Manche Triebe müssen abgeschnitten werden, jetzt im Herbst wieder, damit die Pflanzen Nährstoffe besser verwerten können. Bei anderen Pflanzen würden wir genauso vorgehen und das wäre das Ende. Der Gärtner muss das wissen. Er muss seine Pflanzen kennen. Genau das ist das, wie Jesus an dein Leben herangeht. Er kennt dich. Er weiß, was für eine Pflanze du bist. Er weiß ganz genau, in welchem Boden du wurzelst. Er weiß ganz genau, welche Saison du hinter dir hast. Er kennt deine Geschichte. Das ist seine Botschaft an dich. Er weiß, wie er umgraben muss. Er weiß, wo er die Säge ansetzen muss. Er kennt deine Geschichte. Er kennt den Boden, in dem du wurzelst. Er weiß um die Beziehungen, in denen du lebst. Er weiß, welche Erfahrungen dich belasten. Und er spürt die Hoffnungen und die Sehnsüchte, die dich beflügeln. Er selbst ist mittendrin. Er lebt es mit dir. Und Jesus ist der Gärtner. Er ist der Gärtner. Er öffnet dir die Lebensräume, diese Lebensräume, in denen du wachsen kannst. Denn das machen Gärtner so. Ihm ist es nicht egal, was aus deinem Leben wird. Er will, dass dein Leben gelingt, dass es heil wird. Nein, er wird es nicht tun. Er wird nicht die Mauer abreißen. Er wird dich nicht willkürlichen Schicksalsmächten preisgeben. Das tut er nicht. Nun ja, und da endet das Bild dann auch schon. Denn eine Pflanze muss sich eben alles gefallen lassen. Eine Pflanze kann sich nicht entscheiden. Sie kann nicht diskutieren mit dem Gärtner. Ja, sie muss dann halt sich entsprechend, entweder wird sie dann kräftig weiterwachsen oder sie wird eingehen. aber sie kann keine Entscheidung treffen. Und genau da endet dieses Bild, denn du bist keine Pflanze, du bist kein Baum, du bist ein Mensch. Und weil du ein Mensch bist, kannst du dich entscheiden. Du solltest dich entscheiden. Du kannst dich für die Liebe Jesu, die in dein Leben hineinrufen, hineinwirken will, du kannst dich für diese Liebe Jesu öffnen. Du kannst dich aber auch dafür verschließen. Das geht. Es ist bitter, aber es geht. Du kannst dich der Liebe Jesu, die dein Leben erneuern und stärken will, du kannst dich dem verweigern. Das geht. Du kannst diesen Zwischenruf des Gärtners in dein Leben hinein, du kannst ihn bewusst zulassen und bewusst damit leben. Du kannst diesen Zwischenruf aber auch ignorieren. Und das wäre in der Tat sehr schade, wenn du das tätest, denn dann werden die anderen Stimmen, die da sind, die in dein Leben hinein singen, hineinschreien, hineinrufen, denn sie werden dann die Kontrolle übernehmen. Die anderen Stimmen, die der Verurteilung, die sagen, du bist schuld, dein Leben steht unter dem Gericht. Sie werden laut werden, immer lauter. Die Stimmen der Resignation, es kann eh nichts werden. Oder auch die Stimmen des Größenwahns. Sie werden dann in dir umso lauter. Und sie werden alles niederschreien, was lebendig sein könnte in dir. Es kommt, wie es kommen muss, sagen diese Stimmen. Deine Sünde ist dir vergeben, du darfst leben, ruft Jesus für dich dazwischen. Und es gibt ihn für dich, diesen Zwischenruf. Du darfst leben. Du darfst leben mit Gott und Menschen versöhnt. Du darfst leben mit Hoffnung in deinem Herzen für dich und für diese Welt. Und jetzt du. Wo willst du hinhören? Welche Stimmen willst du hören in deinem Herzen? Amen.